Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder.
Mut zum Aufbruch. Und wir wollen uns jetzt oben mit dem Abraham beschäftigen, wie wir gehört haben. Wer zieht schon in ein Abenteuer, ohne zu wissen, wohin? Wer rechnet im höheren Alter noch damit, ein Kind zu bekommen? Wer hebt an Verheißung fest, ohne sie zu erleben? Oder wer ist bereit, seine einzige Zukunftshoffnung auf einen Opferaltar zu legen? Der Abraham macht's. Für mich ist der Abraham ein riesen Vorbild. Ein Vorbild, wenn es darum geht, auf Gott zu vertrauen. Ein Vorbild, wenn es darum geht, eben aufzubrechen, den Mut haben, aufzubrechen, ohne zu wissen, wo genau geht es jetzt in diesem Aufbrechen auch hin. Der einzige Strohhalm, den Abraham in den Händen hatte, ist sein Glauben, sein Vertrauen gegenüber Gott. Und an dem hat er sich festgehalten. Durch diesen Glauben ist er bereit gewesen, in ein Abenteuer aufzubrechen. Ein Abenteuer, das ihm total fremd war. Wo er nicht die geringste Ahnung hatte, wo wird ihn das schlussendlich anführen. So unter dem Motto, nichts, nada, niente, rien du tout. Kleine Bemerkung zu meinem Freitag oben Unterhaltungsprogramm diese Woche. Der Abraham ist für mich, und wenn wir in der Bibel lesen, gerade auch im Hebräerbrief, er ist ein richtiger Glaubensvater, ein Glaubensheld. Und wenn ich heute davon rede, wie der Abraham mutig war, stark war, wie er aufgebrochen ist und einfach Gott ganz einfach und simpel geglaubt hat und vertraut hat, dann werden wir gleichzeitig nicht vergessen, der Abraham war nicht perfekt. Auf keinen Fall. Es hat mehrere Tiefs gegeben in seinem Leben. Der Abraham konnte gemein sein, er konnte unbarmherzig sein. Der Abraham hat Halbworte erzählt. Er hat Angst gehabt, er hat an Gott zweifelt. Er war ungerecht gewesen. Das gehört auch zu seinem Leben. Hartherzigkeit. Und er war sich nicht immer bewusst gewesen, was für Folgen eigentlich sein Handeln hat. Das ist alles Teil von Abraham. Und trotzdem, wenn wir im Hebräerbrief von ihm lesen, steht er da als ein Glaubensheld. Mit all diesen Fehlern. Und ich finde, das macht Mut für mein Leben. Einfach zu wissen, ja, all das, was nicht funktioniert, ich nicht im Griff habe, das ist gar nicht immer so das Wichtigste da drin. Die Frage ist, habe ich den Mut, trotzdem an Gott festzuhalten, zu glauben? Beim Abraham geht es um einen Aufbruch und der Mann ist mit 75 Jahren nochmal aufgebrochen. Hat Sack und Taschen gepackt, seine Heimat verloren und auf eine Reise gemacht ins totale Ungewisse. Wir sehen hier ein bisschen die Reise, die er gemacht hat. Er gestartet hat es dort unten rechts in Ur, in Chaldea. Dort ist er mit seinem Vater schon ausgezogen. Und nachher hat er in Haran gelebt, das ist ganz zoberst dort. Das ist in der heutigen Türkei. Und dort hat er länger gelebt mit seiner Familie, Verwandtschaft, Brüdern, mit dem Vater etc. hat er dort in Haran gelebt. Und dort kommt eigentlich die Stimme nochmal, oder kommt die Stimme von Gott, die ihm sagt, hey, verloh deine Heimat. Und dann ist er alles wieder zu dir ab, bis nach Israel eigentlich, schlussendlich bis auf Ägypten und wieder zurück. Eine Riesenreise, die er macht mit seiner Familie. Und Familie bedeutet dort seine Frau, Kind hat er kennengelernt, der Lot hat er noch mitgenommen, sein Neffe. Und jenste Bedienstete, wahrscheinlich Leute, die hier mithelfen, Teil waren von seinem ganzen Familiensetting. Und natürlich dir, eine ganze Beige, die hier mitgelaufen sind. Und dort oben, wo er in Haran war, kommt Gott und sagt ihm, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Was für eine Verheißung, die er da bekommen hat. Und ich finde, Abraham ist mutig. In seinem nicht mehr ganz jungen Alter. Und gut, man muss sagen, er hat nachher noch 100 Jahre gelebt. Ist vielleicht auch noch gut zu wissen. Aber in seinem nicht mehr ganz jungen Alter bricht er auf in so ein Abenteuer. Bricht er auf so eine Reise. Nimmt alles zusammen, seine Leute. Und das zu Fuß. Also er ist nicht mit dem Wohnmobil unterwegs. Er nimmt auch nicht den Zug oder das Flugzeug, sondern läuft mit all diesen Leuten und Tieren über 1500 Kilometer. Und was ich aus dieser Geschichte rausnehme für heute Abend, aus dem Hebräer, sind für mich drei Punkte, die wir vom Abraham lernen wollen. Und das Erste ist, sie glauben bedeutet zuallererst Gehorsam. Sie glauben bedeutet zuallererst Gehorsam. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Wort, das wir vielleicht nicht mehr so gerne haben heute. Denn das Zweite ist, sie glauben bedeutet, ein Fremder zu sein. Und das Dritte, sie glauben, krallt sich fest an den Verheißungen und an der Treue von Gott. Und daraus habe ich drei Punkte abgeleitet. Der erste ist, Aufbruch bedeutet eben gehorchen, folgen. Der Aufbruch von Abraham ist ganz eng verknüpft mit dem Reden von Gott. Gott hat geredet, gesagt, jetzt gang los. Und ohne das Wort von Gott, ohne das Reden von Gott, gäbe es keinen Aufbruch beim Abraham. Gott spricht und er macht. Wir wissen nicht genau, wie das passiert ist. Ob er das akustisch gehört hat wie eine Stimme, ob es ein Eindruck ist, wie auch immer. Gott hat viele Möglichkeiten. Es ist an sich auch nicht speziell, dass Gott redet. Von dem gehen wir raus, um Leich. Gott redet. Und es gibt unzählige Beispiele davon, wie Gott redet. Und ich glaube, wenn wir hier würden, in der Runde fragen, eine Menge oder eine Menge könnte davon erzählen, wie er Gott gehört hat, auf irgendeine Art und Weise. Wenn wir die Bibel durchforschen, werden wir x Beispiele finden, wie Gott geredet hat. Und wenn wir die Kirchengeschichte noch dazu nehmen, ja, eine Riesenfülle. Gott redet, das ist keine Frage. Und Gott redet noch heute zu uns. Und sein Reden hat viele Möglichkeiten. Laut, leislich, still, im Herz, wie auch immer. Durch sein Wort, durch die Bibel. Ich meine, die Bibel an sich ist schon so viel Reden Gottes, wo wir einfach in einem Buch nehmen können und lesen und hören, was Gott sagt. Und das ist ein riesiges Geschenk. Gott redet. Was aber das Entscheidende hier ist, finde ich, ist eben nicht, dass Gott redet, sondern dass der Abraham lässt. Dass der Abraham lässt und handelt. Der Abraham ist gehorsam. Und spannend ist, wenn ihr den Vers anschaut, den ich vorhin gezeigt habe, kann ich da nochmal zurück. Da aus 1. Mose 12, 1-3, wenn ihr da nachher weiterlesen zum Vers 4, dort heisst es, und er macht sich auf den Weg. Also er bekommt die Verheißung von Gott und dann macht Zack und der Abraham geht los. Er macht sich auf den Weg. Gehorsam bedeutet also, ich höre an und dann mache ich aber auch, dann handle ich noch. Und ich habe heute so ein bisschen den Eindruck, dass das nicht mehr ganz so einfach ist. Auch für mich manchmal nicht. Ich lese etwas in der Bibel und dann denke ich, ui, aber kann man das heute noch so sagen, Gott? Kann man denn das noch so leben? Passt das noch in unsere Gesellschaft? Oder dass ich halt dann sage, ja Gott, also heute ist das ein bisschen in meinem Leben in einer anderen Zeit als vor 2000 Jahren. Kann man denn noch sagen, dass jeder Mensch oder Menschen, die dich nicht kennen, verloren sind zum Beispiel? Oder dass Gott eine klare Vorstellung hat, wie Menschen zusammenleben? Nein, Gott, heute müssen wir das ein bisschen anders anschauen. Mir kommt es manchmal so ein bisschen vor wie im Paradies, wo man sagt, wo die Schlange gesagt, sollte Gott gesagt haben. Oder so ein bisschen, Gott hat zwar geredet, aber es wird dann gerade in Frage gestellt. Hat Gott auch wirklich gesagt, nein, das kann man doch nicht so verstehen. Das müssen wir heute anders sehen. Und wenn wir nicht mehr wissen, was Gott sagt, dann wissen wir sicher auch nicht mehr, was wir machen sollen. Und wenn wir als Christen nicht mehr wissen, was wir machen sollen, ich glaube, dann verlieren wir so ein bisschen das Salzsein in dieser Welt. Dann verlieren wir das Lichtsein in dieser Welt. Wir verlieren unsere Kraft. Und die Kraft vom Glauben ist nicht mehr sichtbar. Und das begeistert mich beim Abraham. Gott redet und er macht. Er sagt, verlasse deine Heimat und er geht. Er macht sich auf den Weg. Und ich möchte dich fragen, wie ist es mit dir? Hörst du Gott? Das ist wie der erste Schritt. Hören wir überhaupt seine Stimme? Haben wir die Ruhe? Haben wir die Momente, wo Gott auch zu uns reden kann? Wo wir wie parat sind zum Reden? Wo nicht noch 100'000 andere Stimmen sind? Oder Sachen, die auf uns einprassen, sondern wir wirklich bereit sind, auf ihn zu hören? Und wenn wir seine Stimme hören, und merke, ja, jetzt hat er zu mir geredet. Sind wir dann auch bereit zu sagen, ja, ich mache es. Das Zweite. Aufbruch bedeutet, ein Fremder zu sein. Gott zu folgen, Gott gehorsam zu sein, hat für Abraham bedeutet, ein Fremder in einem fremden Land zu sein. Das verheißene Land, das ihm eigentlich zugesagt ist, war nicht ein Land ohne Menschen, wo niemand gelebt hat. Dort hat es schon Leute gehabt, die gewohnt haben. Und dort war der Abraham ein Fremder. Seine Freunde, seine Familie hat er zurückgelassen in Haran. Aber er ist mit seinen Leuten weggegangen. Er hat gelebt in einem Zelt, weit weg von den Zentren. Er hat die Städte gemieden. Und man muss vielleicht hier sagen, die Städte dazumal war vielleicht eben gerade das Ballungszentrum von der Art und Weise, wie Menschen leben, die eben nicht mit Gott leben. Das waren die schlimmsten Orte. Und Abraham hat bewusst sich nicht in die Städte eingelassen und gesagt, ich gehe dort rein leben, weil er Distanz wollte, weil er gesagt hat, ich bleibe in meinem Zelt. Ich bleibe dort, bis Gott mir eine Stadt schenkt. Und schon interessant, ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte mit dem Lot, wo sie sich getrennt haben und gesagt haben, Lot, wo willst du gehen? Und der Lot wählt, er geht in die Stadt eigentlich, oder zu der Stadt. Und da ist nicht so gut rausgekommen. Und der Abraham, er hält sich wie bewusst fern von diesen Städten, weil er weiss, das wäre wahrscheinlich etwas, das ihn wegziehen von Gott. Und das ist jetzt nicht etwas, das wir eins zu eins übernehmen können in unser Leben hier. Also nicht, dass ihr das wie falsch interpretieren und sagen, jetzt müssen wir alle irgendwie auf Schloss Ruth wohnen oder so. Ist sicher auch schön dort. Ja. Das will ich nicht sagen mit dem. Aber ich möchte herausfordern, wer prägt dich? Wer prägt dein Denken? Und vor allem, wer prägt, was du glaubst? Ist es das, was die Gesellschaft dir sagt? Sagt uns Gesellschaft, was wir heute glauben sollen? Und wenn ich mir überlege, wie viele Stunden, das ist noch mehr vielleicht, meine Kinder, also Geräte verbringen und dort geprägt werden von YouTube, Instagram und TikTok und weiss der Gucker, was da alles so reinflattert. Wie viele Stunden man sich von dem prägen lässt, hin und wie viele Stunden brauche ich denn wirklich in der Gemeinschaft mit Gott, mich von ihm prägen? Wie ist das Verhältnis? Und beim Abraham finde ich das eigentlich spannend, wie er ganz bewusst die Distanz sucht. Er hat natürlich noch kein YouTube und Instagram gehabt, aber die Distanz von dieser Stadt, lieber das Zelt, irgendwo ein Bus, wo es vielleicht nicht so schön und nicht so gemütlich ist, aber wo er seine Ruhe hat, wo er auch Zeit für Gott hat. Und interessant finde ich eigentlich auch, was nachher die Völker, die dort gelebt haben, über Abraham sagen. Weil sie haben ja den auch gekannt, der halt dort in der Höhe oben wohnt mit seinen Schafen. Und sie haben von ihm gesagt, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Du bist ein Gottesmann unter uns. Also sie haben auch gemerkt, der Mann, der lebt etwas anderes. Der hat vielleicht andere Werte. Der hat eine andere Art, wie er sein Glauben lebt, als wir in dieser Stadt. Und haben gemerkt, da ist ein Fürst von Gott. Und das finde ich mega faszinierend. Es ist den Leuten von der Stadt aufgefallen, wie der Abraham gelebt. Und ich glaube, das ist nur der Fall gewesen, weil der Abraham Gott mehr gefolgt hat, mehr gehorcht hat als den Menschen. Das ist, weil er sich entschieden hat, in dieser Welt ein Fremder zu sein. In seiner Welt. Er hätte ja auch in die Stadt ziehen und schauen, dass er Freunde hat und es gut hat mit all diesen Leuten in diesen Städten. Aber er hat das bewusst nicht gesucht, weil er gewusst hat, es ist eine Konkurrenz zu Gott. Er hat darauf vertraut oder darauf gewartet, auf die Stadt, die ihm Gott gibt. Eine Stadt, die Gott ihm baut, heisst es hier in diesem Hebräer. Eine Stadt, die auf einem anderen Fundament steht. Und ich glaube, wir Christen werden uns in Zukunft in eine Richtung bewegen, in dieser Gesellschaft, wo wir auch immer mehr unter Druck werden kommen, mit dem, was wir glauben und denken, weil das immer mehr im Kontrast ist, wie unsere Gesellschaft tickt und denkt. Das Gefühl, vor ein paar Jahren hat man noch viel mehr gehört, ja, du kannst glauben, was du willst, das ist okay, wenn es für dich stimmt, und ich kann glauben, was ich will, das ist auch okay, wir lassen uns so stehen. Tipptopp, kein Problem. Und heute denke ich ja, wenn ich Gott will folgen, der Bibel will folgen, dann ist das immer mehr absurd für die Gesellschaft da außen. Das ist nicht verständlich, dass man so denken kann. Dass man so eine Denke haben kann, wie sie in der Bibel steht. Man bringt das gar nicht mehr zusammen mit der Welt, wo wir heute drinnen leben. Und ich glaube, der Kontrast oder die Distanz wird immer grösser werden. Und mit der Zeit wird es fast ein No-Go sein, dass man an Gott glaubt. Noch mehr. Und es ist ja schon zum Teil. Und das bedeutet, dass wir immer mehr in eine Zeit kommen, wo es uns etwas kostet, ein Christ zu sein oder an Gott zu glauben. Dass es nicht einfach so nebenher geht. Das kostet einen Preis. Für unsere Werte oder für unseren Glauben wollen einzustehen. Und das bedeutet auch wieder für uns, wir müssen uns überlegen, wem will ich denn jetzt gefallen? Will ich dieser Welt gefallen? Will ich, dass ich von dieser Gesellschaft einfach angenommen bin und die Gesellschaft sagt, ja, du bist ein Guter und wir haben dich gern? Oder will ich Gott gefallen, zuallererst? Und das heisst nicht, dass man ein Feind ist mit den Menschen auf dieser Welt, das sage ich überhaupt nicht, oder? Aber für wen entscheide ich mich zuallererst? Suche ich meine Likes bei den Menschen, bei dieser Gesellschaft oder bei Gott, beim Schöpfer? Und ich glaube, das wird Konsequenzen haben für uns, für mich und dich. Und wenn ich an Gott will festhalten, bedeutet das ein Stück weit, und dass ich ein Fremder bin auf dieser Welt. Dass ich nicht einfach ein Freund bin von dieser Welt. Das Schöne ist, ich werde nie ein einsamer Fremder sein auf dieser Welt. Es wird immer Leute geben, glaube ich. Und wir haben das Vorrecht, dass Kirchen unterwegs sein können. Es gibt ja noch mehr Kirchen. Und wir sind immer noch in einem Land, wo wir viele Freiheiten haben, im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt Christen, die müssen um ihr Leben zittern, wenn sie sagen, ich bin Christ. Wir müssen das nicht. Aufbruch kann bedeuten, dass ich ein Fremder bin. Zum Dritten. Aufbruch bedeutet, sich an Gottes Verheißungen und seine Treue zu krallen. Die Verheißung an Abraham hat folgendermaßen ausgesehen. Gott hat ihm gesagt, du wirst ein grosses Volk werden. Gott hat ihm gesagt, ich werde dich segnen, dir ist Segen verheißen. Du sollst ein grosser Name sein in dieser ganzen Welt. Und wer gegen dich ist, für den, gegen den bin ich auch. Und wer für dich ist, für den bin ich auch. Und alle Völker sollen gesegnet sein durch dich. Was für eine Verheißung hat der Abraham bekommen? Und ich glaube, Gott hat sein Handeln daran geknüpft, ob ihm geglaubt wird. Und da drin ist uns eben der Abraham ein grosses Vorbild. Der Abraham hat Gott zutraut, dass Gott etwas Grosses macht, auch wenn nichts um ihn ist. Wenn nichts sichtbar ist, wenn nichts erkennbar ist, hat er darauf vertraut, Gott wird es trotzdem machen. Er wird etwas Grosses daraus machen. Gottes Versprechen wird durch einen Glauben Realität. Und Glauben bedeutet hier immer hören und machen. Also aus Handeln. Wenn das Handeln nicht kommt zum Hören, dann ist es wahrscheinlich nicht Glauben. Der Abraham hat geglaubt, dass Gott aus nichts extrem viel machen kann. Dass Gott aus einer Sackgasse einen Ausweg findet. Dass Gott aus Tod Leben machen kann. Und diesen Glauben, den dürfen wir mitnehmen in unseren Alltag. Gott kann so viel mehr machen, als wir uns nur ausdenken und verstehen können, weil Gott Gott ist. Und nimm das mit in dein Leben. Nimm das mit in deine Hürden. Nimm das mit in deine Tiefs und in deine Höchs. Gott kann so viel mehr. Gott kann aus nichts so viel machen. Und ich glaube, nicht selten steht da vielleicht auch unser Denken im Weg. Und das habe ich heute Morgen schon zitiert in der Kirche hier. Der Sören Kierkegaard hat mal gesagt, der Glaube beginnt gerade da, wo das Denken aufhört. Und das finde ich ein spannendes Zitat. Und mit dem wollen wir nicht sagen, dass wir den Verstand sollen abgeben sollen, den Garderobe, wenn wir in die Kirche kommen und dann nachher wieder mitnehmen. Um das geht es nicht. Aber es geht darum, dass der Verstand Grenzen hat. Und wenn die Grenze erreicht ist, müssen wir anfangen zu glauben. Er redet hier, der Kierkegaard, wer es interessiert, kann das mal nachlesen. Abraham und Sören Kierkegaard eingeben, dann findet ihr das sicher. Er redet vom Untergang vom Verstand. Und er sagt nicht, dass wir eben den Verstand nicht mehr brauchen sollen, aber dass der Verstand, unser menschlicher Verstand, seine Grenzen hat. Und die Grenzen überwinden wir im Glauben. Und das ist das, was wir sehen beim Abraham. Und ein gutes Beispiel ist die Opferung von seinem Sohn, der Isaac. Also das ist etwas Undenkbares. Das kann man fast nicht denken. Eben. Sich vorstellen, sein eigenes Kind zu opfern. Und dann noch kombinieren, was Gott will das von einem, oder? Also das in Kombination, undenkbar. Aber interessant ist eigentlich, wie der Abraham mit dem umgeht. Und wenn wir die Story lesen, in Mose, dann sehen wir, wie er seine 7 Sachen packt mit dem Sohn und losgeht. Und er hat noch 1-2 Knechte, die mitkommen und dann gehen sie ein Stück weit. Und irgendwann sagt er den Knechten, wartet da. Bleiben da, wir gehen jetzt allein weiter. Der Isaac und er allein. Und wisst ihr, was er ihnen sagt? Er sagt den Knechten, wartet, bis wir zurückkommen. Hier. Und er ist auf dem Weg, seinen Sohn zu opfern. Oder? Und sagt, wartet, bis wir zwei, wieder zurückkommen. Und das ist etwas, das kann der Abraham nur sagen, weil er glaubt, dass da ein Gott ist, der zu seinen Verheißungen steht. Dass da ein Gott ist, der gesagt hat, ich mache dich zu einem grossen Volk, das Versprechen wird einhalten. Wie hat er? Keine Ahnung. Er weiß nicht wie. Aber er hebt sich fest, er krallt sich fest an dieser Verheißung. Und er weiß, der Gott ist treu. Und ich habe mich fest dran. Und er hat nicht gewusst, wie. Aber Gott war treu. Und die Treue hat er ihm gezeigt. Und vielleicht ist es für dich heute, zu oben, gerade an der Zeit, voller Überzeugung, die ganz neu an dieser Treue Gottes festzukrallen. Vielleicht hast du selber schon mal eine Verheißung bekommen von Gott. Vielleicht ist es dran, dich wieder vorzunehmen und zu sagen, Herr, ich habe mich fest an dem. Oder vielleicht ist es mal dran, in der Bibel zu lesen, was für Verheißungen uns dort drin schon gegeben sind. Und dann zu sagen, jawohl, Herr, und ich habe mich fest an diesen Verheißungen. Die Band kann jetzt vorkommen. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen. Ich habe hier gar nicht geblättert. Ja, jetzt ist die Frage, was machst du mit dem, was du jetzt gehört hast? Und wo denkst du, ist in deinem Leben, heute oben, für die nächste Woche, gerade dran, einen Schritt zu tun? Neu mit festzuhalten. Bei welchem Thema hast du den Eindruck, redet Gott heute oben zu dir? Oder Geist Gottes. Wo bei diesen drei Punkten fühlst du dich vielleicht angesprochen? Merkst du, jawohl, das ist ein Thema bei mir. Und dann würde ich vorschlagen, wir werden jetzt ein paar Tage Musik hören, dass du dir mal kannst überlegen, eben, was, wo sprichst du mich an, Gott? Du kannst auch noch mal fragen, wenn es für dich nicht klar ist, dass du wie Gott noch mal fragst, wo ist dran, um einen Schritt zu machen? Und dann mach das fest und nimm das mit in die nächste Woche. Und überleg dir, wie das kannst du umsetzen. Ist es dran, gehorsam zu sein? Ist es dran, sich nochmals bewusst zu sein, was bedeutet das, ein Fremder zu sein vielleicht auch, wenn nicht alle gleich denken wie ich oder ich so denke, wie viele nicht denken? Oder was bedeutet es für mich, mich an der Treue Gottes, an seine Verheißungen festzuklammern? Nimm dir doch ein paar Minuten Zeit und dann tun ich noch beten. Jesus, du weißt, wo jedes von uns vielleicht gerade gefordert ist jetzt. Ist es im Bereich vom Gehorsam, dir gehorsam zu sein, dir zu folgen, hören und handeln. Das machen, was du willst. Ist es daran, sich ganz neu bewusst zu sein, dass ich ein Stück weit der Fremde hier bin? Dass die Welt nicht so denkt, wie ich denke. Und dass die Welt in Konflikt steht mit dir. Oder ist es daran, sich einfach ganz bewusst an deine Verheißungen, deine Treue festzukrallen, Herr. Und ich bitte, dass du jedes Einzelne hier jetzt segnest oder auch daheim, dass wir an dem wir können weiterdenken und dich Raum lassen und dich einladen in die Frage und Antworten suchen. Segne du jedes Einzelne da drin, Herr. Und ich bitte, dass du mit uns jetzt auch in die Zeit der Anbetung kommst, Herr. Ja, dass wir dich dürfen ehren und preisen, das ist so ein Vorrecht. Du bist wunderbar und du bist gut und du bist ein Gott, der aus so wenig so viel machen kann. Und da wollen wir immer wieder sehen, wie dein Reich runterbricht in die Welt, in unser einzelnes Leben sichtbar wird. Eine Kraft, ein Segen für all die Menschen, die in dieser Welt sind, Herr. Und das durch uns, mit uns und um uns herum. Durch deine Kraft, durch deine Liebe und Güte. Ja, wir wollen dir alle Ehre geben, wir wollen dir zusingen jetzt, die Preise. Weil du so ein wunderbarer Gott bist. Danke vielmals. Amen. Während dem Lobpreis darfst du gerne beten lassen hinten. Vielleicht, wenn du das Gefühl hast, ja, das ist ein Punkt, da möchte ich wie auch noch ja, daran arbeiten in den nächsten Wochen. Lass doch auch gerade für dich beten, dich segnen dort drinnen. Und ja, ich bürge euch. Danke vielmals.